Lasst, die ihr hier eintretet, alle Hoffnung fahren. Chronik einer Midlife-Crisis, Teil 6. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, auf das sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Matthäus 6, Vers 16. Als du mit deinen zweifelhaften Freunden um ein Fass Bier wettest, du würdest nun derart auf deinen Körper einwirken, dass er innerhalb eines Monats 5 Kilogramm weniger Schwerkraft ausübe, stellen diese jedoch klar, dass man weder Gliederamputationen noch Organentnahmen als Gewichtsreduzierung anerkennen würde. Das schnöde Zocken um deine Pfunde soll dir sinnbildlicher Steißtritt sein, einer weiteren räumlichen Ausdehnung seitens deiner Plauze Einhalt zu gebieten. Machten doch belgisches Bier, Mutter Sauerbraten und ein generell traniges Verhaltensmuster deinen Leib inzwischen vergleichbar mit dem Westjordanland. Eine geschundene Gegend mit unklaren Grenzen, wo nahezu täglich Kalorienbomben einschlagen und Körperfette eine nicht autorisierte Siedlungspolitik betreiben. Unter dieser Prämisse tippst du also ein Gebet an jene allwissende Gottheit ein, deren mysteriöses Reich gleich hinter deiner Telefonbuchse beginnt, auf das sie dir in ihrer Trefferliste versierte Möglichkeiten aufzähle, wie man dir am schnellsten den Schmäher vom Wanst lösen könnte. Deine Wahl fällt schließlich auf das Angebot von Belasten beim Fasten und Wandern mit anderen. Wenngleich du an der geforderten Teilnahmegebühr erkennst, dass der Veranstalter nicht nur deinen Körper, sondern auch dein Bankkonto stark zu belasten gedenkt. Wenige Tage später entdeckst du in deinem Briefkasten ein Päckchen, gefüllt mit einer weißen kristallinen Substanz, und du fragst dich nervös, ob du wohl in angetrunkenem Zustand via Internet Kontakt zum bewusstseinserweiternden Gewerbe aufgenommen hattest. Ein beigefügter Brief erklärt das Paket jedoch zum Bestandteil deines Fastenwandernprogramms. Der Termin, um das Hungertuch zu hissen, ist nun fällig. Laut der Anleitung zum Hungrigsein beginnst du am folgenden Wochenende noch zu Hause mit den sogenannten Entlastungstagen, an denen du dich auf pures Obstkauen zu beschränken hast, was deinem organischen Reaktor schonend den Stecker ziehen soll. Dein snobistischer Magen reagiert auf seine plötzliche Geringschätzung allerdings extrem grantig. Ihn zu beruhigen gelingt dir erst, nachdem du dein Früchterepertoire um täglich 5 Obstler erweiterst. Noch am selben Abend löst sich auch das Rätsel jenes mysteriösen weißen Pulvers, beziehungsweise du jenes in Wasser auf. Natriumsulfat, umgangssprachlich auch bekannt als Glaubersalz. Denn um das plagende Hungergefühl abzumildern, so die Erklärung, erfordert es quasi die vollständige Evakuierung von Darmstadt. Und wahrlich, dieses Pulver führt fleißiger ab als eine Hundertschaft russischer Polizisten. Schon wenige Minuten nach arglosem Konsum verwandelt der glaubersche Blubberlutsch deine ehemals idyllische Unterleibsregion in einen isländischen Vulkan, dessen bevorstehende Eruption direkt halt den Krater abzuspringen droht. In letzter Sekunde dockst du auf dem Locus an, wo die heikle Lava brüllend in die Keramik protzt. Deinem anderen Ende entfährt ein Seufzer der Erleichterung. Diesem sanitären Spektakel antwortet ein angeegelter Aufschrei, der durchs gekippte Toilettenfenster eindringt. Verstörte Nachbarn draußen in ihren Gärten, die zufällig zu Ohrenzeugen werden mussten. Die Wiedererlangung ihres Respekts wird dich Jahre kosten, falls du nicht gar eine nach dem anderen beseitigen musst. Wohlan, so stehst du also am folgenden Montag zusammen mit weiteren 2 Dutzend apathisch dreinblickenden und leicht gebeugten Gestalten in ländlicher Einöde vor einer Jugendherberge. Magen- und Darmtrakt inhaltlich leer wie eine Regierungserklärung, der Geist ein einziger Schweinebraten. In der Eingangshalle dieses Narrenschiffs begrüßt euch nun Harro, eine hagere, von 2 Dobermännern eskortierte Erscheinung im Rentenalter und, sofern dein ausgehungerter Verstand nicht bereits halluziniert, gekleidet in eine alte Wehrmachtsuniform und Lederstiefel. Harro, der so tradig daherkommt, als habe er zuletzt an seiner Einschulungsfeier feste Nahrung zu sich genommen, stellt sich knapp vor. Zwangspensionierter Bundeswehrhauptmann, nun Oberbefehlshaber dieser Kaserne. Die kommenden 5 Tage würde man sich auf zackige Erkundungsmärsche begeben, um euch unförmiges Gesocks körperlich zu stählen. Der Rest der Übung sei simpel. Einfach nichts essen. Ach ja, eins will Haro gleich zu Beginn klarstellen. Aufgrund einer knappen Rente sei er auf die Kursgebühr angewiesen und werde deshalb alles dafür tun, auf dass keiner von euch Weichlingen von dem Kontrakt zurücktrete. An dieser Stelle unterbricht eine attraktive Frau etwas verlegen Haros Ausführungen, wobei sie sich als seine Tochter und eure Betreuung zu erkennen gibt. Ihr Vater wolle damit eigentlich nur sagen, dass er der naturverbundene Fastenkursleiter dieser Herberge sei und euch auf interessante, idyllische Wanderungen führen werde. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und ausreichend Willenskraft.
Ja, ergänzt Herr Grummelig. Genau das habe ich doch gesagt.
Sodann ergeht sein erster Befehl. Stube beziehen und anschließend im Speisesaal antreten. Mit drei anderen Schicksalsgenossen belegst du ein Zimmer, in dem zwei Stockbetten, ein Tisch und zwei Stühle heimelige Knastatmosphäre verbreiten. Eure Namen tun ab jetzt nichts mehr zur Sache, da Haro euch nur mit Zimmer und Bettnummer anspricht. Du selbst wirst deshalb von ihm fortan Kamerad 4-3 genannt. Auf eurem Tisch im Speisesaal findet ihr einen Blechtopf voll einer bräunlichen Brühe vor, wie sie aus dem Wasserhahn strömt, wenn man nach 6 Wochen aus dem Urlaub zurückkehrt. Du willst schon vermelden, dass die Raumpflegerin hier ihren Putzeimer vergaß, als man dir erklärt, es handelt sich dabei um das Abendessen. Klare Gemüsesuppe. Das Frühstück am Dienstagmorgen fällt noch opulenter aus. Ihr erhaltet ausschließlich Tee, den ihr zur Magenfüllung im Übermaß schluckt. Danach hat Haro für euch zum Einstieg eine 25-Kilometer-Wanderung vorgesehen. Und so kämpfst du dich stundenlang in eigens erworbener Trekkingkleidung durch unwegsames Gelände und erkennst schon bald den Vorteil von zuvor eingelaufenen Wanderschuhen, wie es die deinen nicht sind. Deine geschwollenen Füße scheuern schmerzhaft an den Innenwänden, inbrünstig hoffend, die schmatzende Feuchtigkeit in deinen Tretern möge nur Schweiß sein, schleppst du dich erschöpft weiter, immer weiter und weiter durch diesen merkwürdig langen und düsteren Tunnel, eskortiert von einer Schar dunkler Engel in schwarzen Rüstungen, die mit ihren flammenden Schwertern auf ein Licht an dessen Ende weisen, daraus eine tieftönende Stimme beständig deinen Namen ruft. Finsternis. Jemand applaudiert dir. Du öffnest die Augen und siehst Haro, wie er dich ohrfeigt. Du liegst in deiner Koje. Es ist inzwischen Mittwoch. Man berichtet, du wärst tags zuvor beim Wandern umgekippt. Haro habe dich den restlichen Weg auf einer selbstgemachten Bahre hinterhergeschleift. Kamerad 5-1 sei während des Marsches ins Unterholz abgetaucht und verschwunden. Und obwohl du dich fühlst wie von einer Riesenfaust ausgepresst, schleppst du dich zum Sammelpunkt für den nächsten Marsch. Die Füße großflächig mit Pflastern bedeckt, den Nachlass geregelt und einen Frieden mit der Welt gemacht, erwartet dich eine sogenannte Abenteuerexpedition. Eure Gruppe ist ein jämmerlicher Anblick. Apathisch, sabbernd und völlig beherrscht von einem unbändigen Fresstrieb. So müssen sich Zombies fühlen, arme Schweine. Ein weiterer Teilnehmer hat sich in der Nacht aus seinem Zimmerfenster abgeseilt und ist unauffindbar. Haro teilt euch seine diesbezügliche Enttäuschung mit. Deshalb begleiten euch diesmal wohl auch seine beiden Dobermänner, die einem fies in die Waden zwicken, sobald man nur 1 Meter aus der Reihe tritt oder sich einfach nur zum Sterben niederlegen will. Außerdem sehr nervenzehrend Haros Definition von Abenteuerexpedition, die sich in sporadischen Gewehrsalven ausdrückt, die er unerwartet aus dem Hinterhalt knapp über eure Köpfe hinweg splittert in die Bäume feuert. Dies lässt dich ahnen, weshalb man Haro bei der Bundeswehr zwangspensionierte. Immerhin hält das Geballer die dunklen Engel fern. In dieser Nacht schleichst du nicht auf Zehenspitzen, sondern auf Mullbinden hinunter in die Küche. Dort irgendwo muss die nicht fastende Hauptmannstochter doch ihre eigenen Lebensmittel gebunkert haben. Überraschend triffst du hier auf sämtliche Insassen der Zimmer 1 bis 6. Alle jedoch in deprimierter Kondition, denn den Kühlschrank sichert ein dickes Vorhängeschloss. Zudem wird er von Haros Dobermännern bewacht, mit denen eure Mägen um die Wette knurren. Kamerad 6-4 schlägt vor, die Hunde zu essen. Die aggressiven Bestien wirken aber nicht kooperativ und um sie zu überwältigen, fühlt ihr euch in der Unterzahl. Und so erwachst du auch am Morgen des vierten Tages mit dem inzwischen vertrauten Gefühl, jemand habe dich des Nachts mit einem Nudelholz in die Matratze gewalzt und deine Zunge mit Zement paniert. Nur dominiert dieses Mal ein stechender Schmerz im rechten Unterarm. Ein Blick darauf zeigt dir, dass sich darin die Zähne deines schlafwandelnden Kameraden 4-2 gegraben haben. Mit ungestülptem Geist sitzt du am Frühstückstisch und als Harros Tochter den verhassten Tee auf einem Servierwagen herankarrt, regen sich merkwürdige Gefühle in dir. Aus ihrem Dekolleté lachen dir köstliche Dampfnudeln entgegen, in die du lustvoll beißt und dich von dort hoch bis zu ihren zarten Schulterstücken kaust. Sodann gleitet deine Zunge schmatzend am mageren Fleisch ihrer Unterarme hinab, bis sich deine Zähne in ihre üppige Hüfte graben. Und als sie sich abwendet und auf ihren Serrano-Schinkenkeulen graziös von dannen stolziert und ihr schwingender, gut abgehangener Tafelspitz dir dabei zuwinkt, wird vor deinem geistigen Auge Meerrettichsoße verspritzt. In der folgenden Nacht klopfst du voller Begierde an die Tür von Harros Tochter und verlangst von ihr, sie möge es dir besorgen. Also ein Schnitzel. Wenn möglich mit Pommes. Ketchup müsse nicht sein. Enttäuscht weist sie dich wieder von ihrer Türschwelle. Welch unsinnliches Angebot. Schäbig wärst du, genau wie all die anderen hungrigen Männer zuvor. Die Assoziation, wie ein geprügelter Hund vertrieben zu werden, beschert dir allerdings einen existenziellen Geistesblitz, den du noch in dieser Nacht umsetzen willst. Und so erwachst du am Freitag gut gelaunt und ohne jegliches Hungergefühl, schenkst beim morgendlichen Teeschlürfen allen ein Lächeln, das dir jedoch nur mit feindseligem Brummeln quittiert wird, derweil sie damit fortfahren, die gebrauchten Teebeutel zu verspeisen. Beim anschließenden Sammeln zur Wanderung wird 2-5 auf die anwachsende Flüchtigenliste gesetzt. Die lange Wanderung schaffst du auf volle Distanz und Harro nickt dir erstaunt, aber dennoch anerkennend zu. Beim Abendessen verzichtest du gar auf die schlapprige Brühe und erzählst stattdessen Kannibalenwitze, bis Harro dies aus Sicherheitsgründen verbietet. Ebenso gut verläuft für dich der Samstag und dann ist der herbeigesehnte Tag endlich erreicht, der sich da Fastenbrechen nennt, ab dem man nun wieder Stufe um Stufe vom Hungerturm steigt. Entsprechend Harros Warnung gehst du diszipliniert an die dicke Kartoffelsuppe heran, während deine gierigen Mitstreiter dabei Geräusche produzieren, wie du sie letztmals in einem Werwolf-Film hörtest. 6-2 überlastet seinen Magen durch zu große Mengen, muss sich deshalb kurz darauf übergeben und definiert damit den Ausdruck Fastenbrechen völlig neu. Vor der Abreise lässt euch Harro nochmals antreten und nimmt die Parade ab. Mit Tränen des Stolzes in den Augen überreicht dir der militante Kursleiter schließlich feierlich das eiserne Hungerkreuz am Band. Habest du doch letztendlich dem Nahrungsmangel am tapfersten von allen getrotzt. Du stehst stramm und versuchst dabei, nicht sauer auszusehen wie die Heuchler, denn die verstellen ihr Angesicht, auf das sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich, du sagst dir, du wirst längst über alle Berge sein, bis Harro merkt, dass ihm 5 Hundefutterdosen fehlen.